Ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. So stellt sich Gott im Alten Testament mehrmals vor. Und über den Mittleren werde ich heute sprechen. Isaak war ein schwerfälliger Mann. Um nicht zu sagen, er war stur. Ein bisschen so wie wir. Am deutlichsten zeigt sich das am Umgang mit seinen beiden Söhnen, den Zwillingen Esau und Jakob. Zwillingen sagt man ja nach, dass sie sich oft bis ins hohe Alter besonders gut verstehen. Bei Esau und Jakob war genau das Gegenteil der Fall. Schon im Mutterleib traten sie sich so sehr, dass ihre Mutter Gott befragte, wie das wohl später sein würde mit diesen beiden. Die Antwort Gottes lautete: Zwei Nationen sind in deinem Leib. Eine wird der anderen überlegen sein. Und zwar wird der Ältere dem Jüngeren dienen. Normalerweise war es damals umgekehrt. Der Ältere war immer der Haupterbe. Er übernahm den Betrieb des Vaters und der Jüngere, falls er blieb, diente als Knecht. Indem Gott nun dieses Erstgeburtsrecht, so nannte man das, vom Älteren auf den Jüngeren überträgt, trifft er in diesem Fall nicht nur eine materielle Entscheidung, sondern auch eine geistliche. Er hatte ja Abraham versprochen, Opa, dass er ihn zu einer großen Nation machen würde, aus der eines Tages der kommen würde, in dem alle Geschlechter der Erde gesegnet werden. Diese große Nation, das legt Gott hier fest, wird über den Jüngeren zustande kommen. Der Ältere wird zwar auch Vater einer Nation, aber einer kleineren und eben nicht dieser. Wie geht Isaak jetzt um mit dieser Degradierung seines Erstgeborenen? Zwar nur ein paar Minuten, aber immerhin. Ich lese vor. Und als ihre Tage erfüllt waren, dass sie gebären sollte, siehe, da waren Zwillinge in ihrem Leib. Und der erste kam heraus, rötlich, ganz und gar wie ein haariger Mantel. Und man gab ihm den Namen Esau. Und danach kam sein Bruder heraus, und seine Hand hielt die Ferse Esaus. Da gab man ihm den Namen Jakob. Und Isaak war 60 Jahre alt, als sie geboren wurden. Und die Jungen wuchsen heran. Esau wurde ein jagdkundiger Mann, ein Mann des freien Feldes. Jakob aber war ein gesitteter Mann, der bei den Zelten blieb. Und Isaak hatte Esau lieb, denn Wildbret war nach seinem Munde. Rebekka aber hatte Jakob lieb. Man kann sagen, aus fleischlichen Gründen, im wahrsten Sinn des Wortes, schlägt Isaaks Herz nicht für den von Gott Erwählten, sondern für den Verworfenen. Die Eltern haben den beiden Buben aber sicher verschwiegen, wem das Erstgeburtsrecht in Wirklichkeit zusteht. So allein erklärt sich die nächste Geschichte. Einst kochte Jakob ein Gericht. Da kam Esau vom Feld und er war erschöpft. Und Esau sagte zu Jakob: Lass mich doch schnell essen von dem Roten da, denn ich bin erschöpft. Da sagte Jakob: Verkauf mir heute dein Erstgeburtsrecht. Esau sagte: Siehe, ich gehe ja doch dem Sterben entgegen. Was soll mir da das Erstgeburtsrecht? Jakob aber sagte: Schwöre mir heute. Da schwor er ihm und verkaufte sein Erstgeburtsrecht an Jakob. Und Jakob gab Esau Brot und ein Gericht Linsen. Und er aß und trank und stand auf und ging davon. So verachtete Esau das Erstgeburtsrecht. Esau hatte das große Vorrecht gehabt, 15 Jahre lang noch neben seinem Opa Abraham aufzuwachsen. Der hat ihm sicher viel erzählt von Gottes Verheißungen für die Zukunft, auf die hin er, ja Abraham, sein ganzes Leben ausgerichtet hat. Leider aber hat Esau nichts angenommen von der Gesinnung seines Großvaters. Er blieb das, was er von Natur aus war, ein Mensch des Augenblicks. Deshalb ist sein Platz später im Hebräerbrief, haben wir das letzte Mal gehört, auch nicht unter denen, von denen es heißt, dass Gott sich ihrer nicht schämt und dass er ihnen eine Stadt bereitet hat, in Kapitel 11, sondern sein Platz ist in Kapitel 12 als Inbegriff eines gottlosen Menschen. Das heißt da, dass nicht jemand ein Gottloser sei wie Esau, der für eine Speise sein Erstgeburtsrecht verkaufte. Dass Esau wirklich ein Gottloser ist, das zeigt sich dann auch bei der Auswahl seiner Frauen. Und Esau war 40 Jahre alt, da nahm er Jehudit, die Tochter des Hethiters Beri, zur Frau, und Basemat, die Tochter des Hethiters Elon. Und sie waren ein Herzeleid für Isaac und Rebekka. Hätte Esau sich für den Willen Gottes interessiert, dann hätte er keine Hethiterin geheiratet, denn durfte sein Vater auch nicht. Die Hethiter waren eines von den heidnischen Völkern, die damals Kanaan bewohnten. Man könnte meinen, so langsam fällt jetzt der Groschen bei Isaac. Da waren ja sicher auch noch andere Vorfälle, an denen man erkennen konnte, aus welchem Holz Esau geschnitzt ist. Und jetzt, mittlerweile über 100, ist er so langsam bereit, Gottes Auswahl bezüglich Esau und Jakob zu akzeptieren. Weit gefehlt. Deshalb weiter. Und es geschah, als Isaac alt geworden war und seine Augen trübe waren, sodass er nicht mehr sehen konnte, da rief er seinen älteren Sohn Esau und sagte zu ihm, mein Sohn. Und er sagte zu ihm, hier bin ich. Und er sagte, sieh doch, ich bin alt geworden, ich kenne nicht den Tag meines Todes. Und nun nimm doch dein Jagdgerät, deinen Köcher und deinen Bogen und geh hinaus aufs Feld und erlage mir ein Wildbret und bereite mir einen Leckerbissen, wie ich ihn liebe, und bring ihn mir her, dass ich esse, damit meine Seele dich segnet, bevor ich sterbe. Ich lese den Segen vor, der dann erteilt hat nach dem Essen. Er hat ja gegessen. Der Segen lautet, so gebe dir Gott vom Tau des Himmels und vom Fett der Erde und vom Korn und Most die Fülle. Völker sollen dir dienen und Völkerschaften sich vor dir niederbeugen. Sei Herr über deine Brüder und vor dir sollen sich niederbeugen die Söhne deiner Mutter. Die dir fluchen, seien verflucht und die dich segnen, seien gesegnet. Ganz klar der Segen, den Gott reserviert hatte für Jakob. Wie wir wissen, hat Isaac im Fehl, aber doch den Nichtigen gesegnet. Er ist nämlich betrogen worden von seiner Frau und von Jakob. Man hat ihm Wein gegeben und dazu Bockenes, sagt man bei uns. Das schmeckt ähnlich. Und ja, und es geschah, sobald Isaac geendet hatte, Jakob zu segnen. Ja, es geschah, als Jakob gerade eben von seinem Vater Isaac hinausgegangen war, da kam sein Bruder Esau von seiner Jagd. Und auch er bereitete einen Leckerbissen, brachte ihn zu seinem Vater und sagte zu seinem Vater, mein Vater, richte dich auf und esse von dem Wildbret seines Sohnes, damit deine Seele mich segne. Da sagte sein Vater Isaac zu ihm, wer bist du? Er sagte, ich bin dein erstgeborener Sohn Esau. In diesem Moment passieren mit Esau zwei Dinge. Zuerst einmal ist er natürlich schockiert. Es heißt, da erschrak Isaak mit großem Schrecken über alle Maßen und sagte, wer war denn der, der ein Wildbretter jagt und mir gebracht hat, dass ich von allem gegessen habe, bevor du kamst und ich ihn gesegnet habe. Dann aber, er weiß, dass das Segen nicht mehr rückgängig gemacht werden kann, fügt er sich endlich in den Willen Gottes. Und der wird vom Gegenarbeiter zum Mitarbeiter. Lese vor. Da sagte Esau zu seinem Vater, hast du nur diesen einen Segen, mein Vater? Segne mich, auch mich, mein Vater. Und Esau hob seine Stimme und weinte. Da antwortete sein Vater Isaak und sagte zu ihm, siehe, fern vom Vetter Erde wird dein Wohnsitz sein und fern vom Tau des Himmels oben. Von deinem Schwert wirst du leben und deinem Bruder wirst du dienen. Nach dieser Enttäuschung beschließt Esau, seinen Bruder umzubringen. Und Esau war dem Jakob Feind wegen des Segens, mit dem sein Vater ihn gesegnet hatte. Und Esau sagte in seinem Herzen, ist nahe in die Tage der Trauer um meinen Vater, dann werde ich meinen Bruder Jakob erschlagen. Die Mutter jedoch bekommt es mit und schickt Jakob, bis Esau sich beruhigt, zu ihrer Verwandtschaft nach Mesopotamien. Bevor er aber abreist, wird er noch einmal gesegnet von seinem Vater. Und diesmal nicht im Fehl und im Rausch, sondern ganz bewusst. Da rief Isaak den Jakob und segnete ihn. Und er befahl ihm und sagte zu ihm, nimm dir nicht eine Frau von den Töchtern Kanaans. Mache dich auf, geh nach Haran zum Haus Betuels, des Vaters deiner Mutter, und nimm dir von dort eine Frau von den Töchtern Labans, des Bruders deiner Mutter. Gott der Allmächtige segne dich und mache dich fruchtbar und vermehre dich, dass du zu einer Schar von Völkern werdest. Und er gebe dir den Segen Abrahams, dir und deiner Nachkommenschaft mit dir, damit du das Land deiner Fremdlingschaft, das Gott dem Abraham gegeben hat, in Besitz nehmest. In diesem Moment, Geschwister, und jetzt kommen wir zum Sukkus, hat Gott ein Foto geknipst fürs Familienalbum. In Hebräer 11, der Hall of Fame der Gläubigen, steht über Isaak nur ein Satz, als wäre sonst da nichts gewesen. Durch Glauben, segnete Isaak auch im Hinblick auf zukünftige Dinge den Jakob und den Esau. Gott hat sein Ziel mit Isaak schlussendlich doch noch erreicht. Schlussendlich, liebe Geschwister, reicht es auch mit uns. Paulus sagt, ich bin gewiss, dass der, der das gute Werk in euch angefangen hat, es bis zum Tag Christi auch vollendet haben wird. Es steht allerdings nirgendwo geschrieben, dass wir uns auf unserem Weg so viele Wunden selbst zufügen müssen, wie Isaak es getan hat. Wie ist es dann weitergegangen mit Isaak? Er hat ja geglaubt, das wird jetzt wahrscheinlich meine letzte Mahlzeit sein. Gott aber hat ihm noch viele Jahre dazugegeben. Isaak starb erst nicht mit ca. 140, sondern dann mit 180. In dieser Zeit, die ihm verblieben ist, sind ihm dann endgültig die Augen aufgegangen, auch über seinen Sohn Esau. Es heißt über Esau, und als Esau sah, dass Isaak den Jakob gesegnet und ihn nach Haran entlassen hatte, sich von dort eine Frau zu nehmen, indem er ihn segnete und ihm gebot, nimm ja nicht eine Frau von den Töchtern Kanaans, und dass Jakob seinem Vater und seiner Mutter gehorchte und nach Haran ging, da sah Esau, dass die Töchter Kanaans übel waren in den Augen seines Vaters Isaak. Und Esau ging zu Ismael und nahm sich Mahala zur Frau, die Tochter Ismaels, des Sohnes Abrahams, die Schwester Nebajots zu seinen anderen Frauen hinzu. Isaak ist aber nicht nur ein Beispiel für Gottes Langmut und Güte im Umgang mit unseren Schwächen, sondern auch ein Typus von Jesus Christus. In manchem gleicht er ihm. Er ist nicht gleich, haben wir schon das letzte Mal bei Melchisedek gesehen, aber in manchem gleicht er ihm. So eben wie Melchisedek, Josef ist einer, David und es gibt noch ein paar andere. Es ist schön zu erkennen in der Bibel, wie Gott anhand von Episoden im Leben dieser Männer im Voraus ein Bild malt von dem, was er später in Jesus Christus tun wird. Wichtig, wenn wir diese Passagen im Alten Testament typologisch lesen, wie ich es jetzt tun werde, ist, dass wir es tun auf der Basis von der klaren Lehre des Neuen Testamentes. Die Lehre erklärt das Bild und nicht umgekehrt, dass wir vom Bild her eine Lehre aufbauen. In den Geschichten, die ich jetzt erzählen werde über Isaak, ich hoffe, ihr habt diese Geschichten alle im Kopf, ihr habt ja sicher einige mal durchgelesen, kommen drei Männer vor. Sie verkörpern typologisch die drei Personen der Gottheit. Da haben wir Abraham, da haben wir Isaak und wir haben einen Knecht. Dazu kommen drei Frauen. Sie stehen für drei Gemeinden, durch die Gott sich bezeugt zu verschiedenen Zeiten in dieser Welt. Die erste Parallele zwischen Isaak und Jesus sehen wir bei den Umständen im Zusammenhang mit ihrer Geburt. Es heißt von Isaak, Abraham heiratete Sarai. Sarai aber war unfruchtbar. So heißt es ganz kurz in 1. Mose 11. Zu dieser Unfruchtbarkeit, die von Anfang an da war, kommt später der altersbedingte Verschleiß, es heißt im Kapitel 18, es erging ihr nicht mehr nach der Frauenweise. Das sind schlechte Rahmenbedingungen für die Geburt eines Sohnes. Sarah gleicht Israel. Gottes Braut im alten Bund, mit der er sich der Welt bezeugen wollte. Auch Israel war unfruchtbar von Anfang an und mit der Zeit ist es nicht besser geworden. Jesaja sagt, euretwegen wird mein Name unter den Nationen gelästert. Trotzdem, die Parallele, haben beide es hinbekommen zu gebären, aufgrund von Gottes Verheißung und weil er dann, als die Zeit reif war in beiden Fällen, nachgeholfen hat. Sarah hat ihren Isaak bekommen und Israel hat den Heiland der Welt geboren. Paulus spricht vom Volk, aus dem Fleische nach, der Christus gekommen ist in Römer 9. Das ist die erste Parallele zwischen Isaak und Jesus, ihre übernatürliche Geburt. Im nächsten Kapitel, in Kapitel 22, sehen wir Abraham und Isaak gemeinsam unterwegs zum Berg Moria. Auf Moria wurde später Jerusalem erbaut und am Fuß des Berges legt Abraham seinem Sohn, mittlerweile ein kräftiger Mann, das Brennholz für das Opfer auf den Rücken. Er selbst nimmt das Feuer und das Messer und oben angekommen, baut er einen Altar, schichtet das Holz darauf, bindet Isaak und legt ihn auf das Holz. Der lässt alles mit sich geschehen, obwohl er genau weiß, was jetzt passieren wird. Es wäre ihm ein leichtes gewesen, sich gegen seinen alten Vater zu wehren. Auch Gott ist mit Jesus nach Golgatha gegangen. Wenn wir nur die äußeren Umstände betrachten, dann sehen wir die Römer, wie sie Jesus das Kreuz auf den Rücken legen, damit er es selbst an den Ort der Hinrichtung trage und ihn dann darauf legen und festmachen. In Wirklichkeit aber ist es Gott, der seinen Sohn dahin gibt. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Hier haben wir die zweite Parallele zwischen Isaak und Jesu. Moria respektive Golgatha. Isaak, die Geschichte geht weiter, Kapitel 23, kehrt lebend von Moria zurück. Jetzt aber stirbt Sarah. Kapitel 23 im 1. Mose hat nur ein Thema, den Tod und das Begräbnis von Abrahams Frau. Wenn du die Bibel aufmerksam liest, dann hast du dich vielleicht schon gefragt, wieso die Bibel so einer Bagatelle, möchte ich sagen, eine ganze Seite widmet. Und wieso Abraham sich partout weigert, sich von den Hethitern die Höhle, in der er seine Sarah begraben will, schenken zu lassen, wie sie wollen. Unbedingt will er den vollen Preis bezahlen. Auch Jesus kommt über Umwege, lebend zurück von Golgatha. Die Zeit aber für Israel, das Volk Gottes, ist zu Ende. Seit 1948 haben die Juden wieder ihren Staat. Wir haben es jetzt letzthin sehr schön gehört hier. Geistlich gesehen aber liegen sie immer noch in der Höhle. Gott aber ist ein Gott der Auferstehung. Und die Bibel lässt keinen Zweifel daran, dass Gott mit diesem Volk noch große Pläne hat. Der Preis ist bezahlt. In der Zwischenzeit, kommen wir wieder zurück, Kapitel 24, aber muss ein anderes Volk gefunden werden, das Gott bezeugt. Ohne Frau im Haus geht es nicht, möchte ich mal sagen. In Kapitel 24 schickt Abraham deshalb seinen Knecht, einen ganz besonderen Knecht, einen, der seinen ganzen Besitz verwaltet. Ich hoffe, ihr hört die Parallelen raus, ohne dass ich auf jede einzelne jetzt verdolmetsche, auf Brautschau. Und zwar soll er nicht für den alten Abraham eine suchen, sondern für seinen Sohn Isaak. Der Knecht muss schwören, dass er keine nimmt von den Töchtern Kanaans, zu denen auch die Hethiter gehören, sondern in Haran soll er sich umsehen. Da, wo Abraham sie früher selbst aufgehalten hat und wo seine Verwandtschaft jetzt noch wohnt. Ob er eine findet, die bereit ist, für Isaak ihr altes Ambiente aufzugeben und zu ihm zu ziehen. Ich erzähle euch die lange Geschichte von dieser Brautschau jetzt nicht, welche Geschenke der Knecht mitnimmt für die Braut, wie er am Brunnen in Kontakt kommt mit Rebekka, wie er ihr erzählt, schwärmend von seinem reichen Herrn und von Isaak, dem sein Herr alles, was er hat, übergeben hat. Er ist der Erbe. Ich denke, wenn ihr euch etwas Gutes tun wollt, dann lest ihr die Geschichte zu Hause selber nach. Ich lese nur die letzten Verse. Und Rebekka machte sich mit ihren Mädchen auf und sie bestiegen die Kamele und folgten dem Mann. Und der Knecht nahm Rebekka und zog hin. Isaak aber war von einem Gang zum Brunnen Lachaeroi gekommen. Er ist unruhig gewesen, er ist hier entgegengekommen. um auf dem Feld zu sinnen beim Anbruch des Abends. Und er erhob seine Augen und sah, und siehe, Kamele kamen. Und auch Rebekka erhob ihre Augen und sah Isaak. Da glitt sie vom Kamel und sagte zu dem Knecht: Wer ist dieser Mann, der uns auf dem Feld entgegenkommt? Und der Knecht sagte: Das ist mein Herr. Dann nahm sie den Schleier und verhüllte sich. Entschuldigung. Manche können sich nicht vorstellen, dass nach der Entrückung von uns, der Gemeinde, in den wenigen Jahren bis zur sichtbaren Wiederkunft Jesu, dass inmitten der dann herrschenden Dunkelheit, was das Zeugnis für Gott anbelangt, groß etwas passieren könnte. Es ehrt uns aber, wenn wir über unsere Zeit hinausdenken, wie in den irdischen Sachen. Wir denken auch nicht nur, wir sind der Nabel und nach uns die Sintflut, sondern auch von der Bibel her sind wir gefordert, darüber hinaus zu denken. Wir sind eingepfropfte, sagt Paulus, für eine bestimmte Zeit. Ich aber habe über die Wiedereinpfropfung Israels durch die Versiegelung der 144.000 bereits vor einem halben Jahr ausführlich gesprochen. Im Zusammenhang mit dem Römerbrief, deshalb werde ich das jetzt nicht machen. Durch die Predigt dieser unerschrockenen Zeugen wird, so steht es in Offenbarung 7, Vers 9, eine große Volksmenge, die niemand zählen konnte, zum Glauben kommen. Das Evangelium wird selbst die entlegensten Stämme und Sprachen erreichen. Die Juden sind ja heute schon praktisch in jedem Winkel dieser Welt vertreten. Gott braucht sie nur noch zu erwecken. Um jetzt diese dritte Frau, diese dritte Gemeinde im Bild anzuzeigen, muss der ältere Abraham, mittlerweile nicht mehr hochbetagt, sondern hochbetagt, nachdem Rebekka bei ihrem Isaak ist, noch einmal heiraten und kräftig zeugen. Wir lesen gleich nachher im nächsten Vers, im Kapitel 25. Und Abraham nahm wieder eine Frau, die hieß Ketura. Und sie gebar ihm Simran und Joschkan, Medan und Midian, Jishbak und Schmach. Fassen wir zusammen. Sarah, die Unfruchtbare, hatte einen Sohn, Isaak. Auch Rebekka war, wenn wir lesen, in Kapitel 25, Vers 21, eigentlich sind wir von Natur aus unfruchtbar. Gott aber, heißt es, lässt sich von Isaak für sie erbitten. Und so gebiert sie zwei Söhne, Esau und Jakob. Von Ketura sagt die Bibel nichts in Bezug auf Unfruchtbarkeit. Sie wird sechs Söhne haben. Ja, dein Wort ist sehr schön, du aber bist noch schöner, Herr Jesus. Danke, dass wir dich sehen werden, wie Rebekka dich gesehen hat. Und dass wir für immer sein werden, wie du bist, Herr Jesus. Amen.